Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Stellen Sie sich das mal vor. Weltweit, da wird Ihre Expertise gesucht, Sie sind mittendrin in globalen Diskussionen über die Zukunftsthemen, vielleicht gestalten Sie die sogar mit. Und dann kommen Sie zurück nach Deutschland und Sie hören sowas wie: Ach, wissen Sie, das ist doch eine Nische, braucht doch keiner. Genau dieses Spannungsfeld, ja, diese Dissonanz zwischen internationaler Anerkennung und diesem lokalen Unverständnis, das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Unsere Grundlage dafür ist ein Blogbeitrag von Rob von Linder vom 10. Oktober 2025, der beschreibt nämlich genau diese Erfahrung. Wir schauen mal auf die kulturellen Unterschiede, die da vielleicht dahinter stecken und fragen uns, was passiert eigentlich, wenn zukunftsweisendes Wissen nicht mehr so recht in die alten Schubladen passt. Es fängt an, so schildert es der Autor, mit einem einzigen Satz. Ein Satz, der ja wie ein Stich wirkt. Eine Bekannte von ihm, die war früher bei der Bundesagentur für Arbeit, die schaut auf seine Liste mit Zertifikaten und da steht ja einiges drauf. Digital Transformation Manager, Chief Digital Officer, also Leiter Digitalstrategie, AI Change Management, Design Thinking mit KI. Klingt ja erstmal ziemlich beeindruckend eigentlich. Ihre Reaktion aber, so schreibt er, die war eher mitleidig. Aber Rob, das sind doch Nischenthemen, das braucht doch keiner. Puh, ein Satz, der beim Autor, das gibt ja auch zu, so eine innere Wut auslöst. Weniger wegen dem Ton, sagt er, mehr wegen dem, was dieser Satz so repräsentiert. Okay, also packen wir das doch mal genauer aus. Wenn man sich diese Zertifikate ansieht, Digitalisierung, KI, neue Arbeitsmethoden, das klingt doch absolut nach den Top-Themen unserer Zeit, oder? Ist doch genau das, worüber alle reden, was angeblich alle händeringend suchen. Und dann kommt diese, ja, kalte Dusche. Nischenthemen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, genau, da liegt der Kern, den der Autor beschreibt. Dieser wirklich krasse Gegensatz. Auf der einen Seite diese lokale Reaktion, die solche hochaktuellen, ja, zukunftsweisenden Fähigkeiten scheinbar achtlos in so eine, ja, unbedeutende Ecke schiebt. Und auf der anderen Seite erlebt er international das komplette Gegenteil. Diese Diskrepanz, die ist in seinem Text fast schon, ja, schmerzhaft greifbar.
Absolut. Er erzählt ja von Meetups und Gesprächen mit internationalen Communities. Er nennt da auch Beispiele wie Jules White Community, globale KI-Zirkel oder Design Thinking Gruppen aus den USA, Indien, den Niederlanden. Dort, so beschreibt er das, ist das Verständnis sofort da. Aber mehr noch, es werden die richtigen Fragen gestellt. Also nicht, ob das relevant ist, sondern wie man es umsetzt. Fragen wie: Wie skaliert man solche Ansätze in großen Organisationen? Oder wie macht man KI-Entscheidungen nachvollziehbar? Also Stichwort Explainable AI. Oder auch: Wie können denn menschenzentrierte Frameworks diese oft starren alten Transformationsmodelle ersetzen? Das ist eine völlig andere Art von Gespräch, finde ich. Geprägt von echter Neugier, auch einer gewissen Bescheidenheit trotz der Expertise und gegenseitigem Respekt.
Und dann der Schnitt, zack, zurück in Deutschland. Erwähnt er hier Fachbegriffe wie Agentic AI, also KI-Systeme, die relativ autonom Ziele verfolgen und handeln können? Oder spricht er von Human-Centered Transformation, einem Wandel, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt? Dann erntet er oft nur verständnislose Blicke. Es fühlt sich wohl an, als würde er marsianisch sprechen. Hier kristallisiert sich dieser Unterschied heraus, den Van Linder dann mit den Begriffen Ökosystemdenken versus Formdenken fasst. Das eine, so liest er das, ist eine Kultur, die auf Innovation setzt, auf Vernetzung, auf das, was da neu entsteht. Das andere ist eher eine Verwaltungskultur, die denkt in festen Strukturen, in Prozessen. Und wenn etwas nicht im vordefinierten Dropdown-Menü der Bürokratie auftaucht oder in einem Förderrahmen explizit drinsteht, dann scheint es für dieses System kaum zu existieren. Oder zumindest nicht relevant zu sein. Es passt schlichtweg nicht ins Formular, sozusagen.
Das klingt extrem frustrierend, ja fast schon lähmend. Man spürt diese Frustration beim Lesen ja auch deutlich. Aber hier wird es wirklich interessant, finde ich. Was bedeutet dieses Label Nische denn nun wirklich, wenn man das auf solche Zukunftsthemen anwendet? Ist das nur eine Beschreibung oder steckt da mehr dahinter? Der Autor hat dazu eine ziemlich klare, ja fast schon provokante These. Er sagt, Nische bedeutet in diesem Kontext nicht klein oder unbedeutend, sondern einfach der Zeit voraus. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er vermutet, dass hinter dieser Aussage, das ist ein Nischenthema, oft was anderes mitschwingt, was unausgesprochen ist. Nämlich,
ich verstehe nicht genau, was du da machst, und dieses Nichtverstehen, das macht mich irgendwie unbehaglich. Man könnte es also zuspitzen, wenn Sie in Deutschland hören, das ist eine Nische, ist das womöglich weniger eine objektive Aussage über den Markt, als vielmehr ein unbewusster Indikator für die Trägheit von etablierten Denkmustern. Fast schon ein unfreiwilliges Kompliment dafür, dass man der Zeit voraus ist.
Das trifft einen wunden Punkt, ja. Es geht hier, wenn man der Argumentation folgt, weniger um den tatsächlichen strategischen Wert oder das Potenzial von diesem Wissen, sondern eher um die Unfähigkeit des bestehenden Systems, sei das eine Organisation, eine Behörde oder auch nur das Gegenüber im Gespräch, dieses Wissen richtig einzuordnen. Unsere Systeme, gerade hier in Deutschland, basieren ja oft sehr stark auf Klassifizierungen, auf Schubladen. Alles, was da irgendwie quer liegt, was interdisziplinär ist oder eben ganz neu, das fällt durchs Raster. Es wird quasi unsichtbar, weil es keine passende Kategorie gibt. Und genau deshalb, so argumentiert der Autor weiter, passen Menschen wie er, die ja bewusst Kompetenzen aus Design, KI-Verständnis, agilen Methoden und menschlicher Psychologie kombinieren, nicht so recht in die bestehende Maschine. Sie sind nicht die Zahnräder im Getriebe, sondern vielleicht eher die Architekten von dem, was nach der aktuellen Maschine kommen könnte. Das wirft natürlich eine ganz grundlegende Frage auf, die ja weit über diesen Einzelfall hinausgeht. Wie geht denn eine Gesellschaft, wie gehen Organisationen generell mit Expertise um, die bestehende Kategorien sprengt, die etablierte Denkmuster herausfordert? Was sind die Risiken, wenn man diese Expertise ignoriert oder eben als Nische abtut?
Diese Frustration über das Label Nische führt ja direkt zur nächsten Beobachtung des Autors. Dieses seltsame, fast surreale Gefühl, global als Vordenker geschätzt zu werden, aber lokal als überqualifiziert oder eben Nischenexperte irgendwie bezweifelt zu werden. Er beschreibt das als eine Art Spagat, der sich komisch anfühlt. Seine Beobachtung dazu, speziell auf Deutschland bezogen: Hier wird oft noch unbewusst Vertrautheit mit Verlässlichkeit gleichgesetzt. Oder mit Relevanz. Was man kennt, dem traut man irgendwie. Ist etwas neuartig, vielleicht sogar disruptiv, wird's erstmal misstrauisch beäugt. Selbst wenn es sich anderswo auf der Welt längst bewährt hat, kommt dann oft das Argument, ja, aber das ist nicht deutsch, das passt nicht zu uns. So eine Art kulturelle Immunreaktion gegen das Fremde oder Neue, kann man sagen.
Auch tut, dann werden die potenziellen Folgen dieser Haltung deutlicher. Er zeichnet dieses Bild einer internationalen Fachwelt, wo intensiv über konkrete nächste Schritte diskutiert wird. Also über Open-Source-Agenten, KI-Komponenten, die frei verfügbar und anpassbar sind, über hybride Transformations-Frameworks, die klassische und agile Ansätze verbinden, oder über datengetriebene Empathie, also die Nutzung von Daten, um Kundenbedürfnisse wirklich tiefer zu verstehen und darauf einzugehen. Während diese Themen global richtig Fahrt aufnehmen, so seine Beobachtung, beginnt der Diskurs hierzulande oft noch auf einer viel, viel grundlegenderen Ebene. Quasi mit der Erkenntnis, oh, wir müssen jetzt aber wirklich mal endlich digital werden. Und das, wie er so leicht süffisant anmerkt, 6 Jahre, nachdem er selbst begonnen hat, sich intensiv mit der Führung des digitalen Wandels zu beschäftigen. Da spürt man die Ungeduld, ja, vielleicht auch die Sorge vor einem drohenden Bedeutungsverlust.
Das ist schon ein ziemlich ernüchternder Befund, finde ich. Und da fragt man sich natürlich, was bedeutet das jetzt alles für Sie, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selbst in innovativen Feldern arbeiten oder sich zumindest dafür interessieren? Wenn diese Beobachtung stimmt, wie viel Potenzial, wie viel Innovationskraft bleibt da möglicherweise auf der Strecke? Einfach weil das Neue nicht in die alten Raster passt und deshalb nicht die nötige Aufmerksamkeit oder Unterstützung bekommt. Der Autor schließt daraus aber keine resignierte Folgerung, sondern eine interessante Lehre über die richtige Perspektive. Das fand ich spannend. Er sagt, es ist keine Arroganz, wenn man sich im internationalen Austausch verstanden und wertgeschätzt fühlt, während man lokal vielleicht auf Unverständnis stößt. Vielmehr sei es ein Zeichen von Alignment. Er meint damit wohl so etwas wie eine passende Ausrichtung, eine Übereinstimmung, eine Ausrichtung auf die Zukunft und ihre Anforderungen eben, nicht auf die Komfortzone der Vergangenheit. Er formuliert das sehr pointiert, fast schon als Appell. Die Zukunft kümmert sich nicht um Komfortzonen. Sie belohnt diejenigen, die handeln, während andere noch darüber streiten, ob es notwendig ist. Ein starkes Bild, finde ich.
Das ist in der Tat eine kraftvolle Aussage. Dieses Gefühl des Unverstandenseins, das ja viele Pioniere oder Innovatoren kennen, Das könnte also paradoxerweise ein positives Signal sein. Ein Zeichen dafür, dass man sich auf einem Weg befindet, der eben noch nicht ausgetreten und allgemein akzeptiert ist. Dass man tatsächlich an vorderster Front arbeitet. Der Autor unterstreicht das ja auch mit historischen Parallelen, die er zieht. Elektrizität, das Internet, sogar Design Thinking, all das waren mal belächelte Nischen, bevor sie die Welt dann doch fundamental verändert haben. Das ist schon eine Erinnerung daran, dass fast jede bedeutende Innovation als Nische begann und oft auf, ja, erheblichen Widerstand stieß.
Und seine Schlussfolgerung daraus ist dann auch nur konsequent. Logisch eigentlich. Ja, vielleicht ist das, was er und andere in diesen neuen Feldern tun, momentan noch eine Nische. Aber er ist überzeugt. Genauso wie die Elektrizität oder das Internet wird auch diese Nische, diese intelligente Verbindung von Technologie, Design und menschlichem Verständnis, irgendwann zum neuen Normalzustand werden. Die Art, wie wir arbeiten, wie Organisationen funktionieren, das wird sich dadurch verändern, da ist er sich sicher. Sein letzter Satz im Beitrag hat allerdings so einen leicht melancholischen Unterton, finde ich. So eine Art leises Bedauern. Nur nicht hier zuerst. Das lässt einen schon nachdenklich zurück, oder? Wir haben uns heute also mit dieser, ja, bemerkenswerten Dissonanz beschäftigt, die Rob van Linder in seinem Beitrag so plastisch beschreibt. Diesem Kontrast zwischen der wachsenden globalen Relevanz von zukunftsweisenden Kompetenzen rund um KI, Transformation, menschzentrierte Ansätze und dieser manchmal zögerlichen, stark auf bekannte Kategorien fixierten Wahrnehmung hier im deutschen Kontext. Es wurde, glaube ich, deutlich. Hier geht es um weit mehr als nur um Technologie. Es geht um tief verwurzelte kulturelle Muster, um unterschiedliche Denkweisen und letztlich um die Fähigkeit einer Gesellschaft oder einer Organisation, Neues nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv zu erkennen, zu verstehen und dann auch zu integrieren.
Genau. Und was uns vielleicht alle zum Nachdenken anregen könnte, das wäre dann vielleicht der Punkt zum Mitnehmen für Sie zu Hause. Wo erleben Sie denn möglicherweise in Ihrem eigenen beruflichen oder vielleicht auch privaten Umfeld ähnliche Spannungen? Gibt es Bereiche, in denen Sie beobachten, dass etablierte Strukturen, Denkweisen oder Bewertungsmaßstäbe einfach Schwierigkeiten haben, neu entstehende Expertise, innovative Ansätze oder einfach andere Perspektiven zu erkennen, richtig einzuordnen oder angemessen wertzuschätzen? Wo kollidiert vielleicht das, was global als nächste große Welle erkannt wird, mit lokalen Beharrungskräften oder diesem Festhalten am Gewohnten? Eine spannende Frage, finde ich.
Eine Frage, die sicher über diese Betrachtung hinaus relevant bleibt. Das waren unsere Einblicke für heute, basierend auf den persönlichen Erfahrungen und ja, pointierten Gedanken von Rob van Linder. Wir hoffen, es hat Ihnen vielleicht die eine oder andere neue Perspektive eröffnet. Bis zum nächsten Mal.